Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Text, den wir soeben gehört haben, ist alles andere als eine Diät. Das ist ein Text, der im höchsten Maße anspruchsvoll ist, dieser Prolog des Johannesevangeliums. Und wenn wir uns erinnern an das Evangelium, das wir ja schlechthin als das Weihnachtsevangelium bezeichnen, nämlich das Evangelium der Heiligen Nacht, dann spüren wir sofort, dass das Evangelium jetzt vom Tag einen völlig anderen Charakter hat. Und zwar insofern, als es da offenbar gar nicht auf Einzelheiten ankommt, dass uns da nicht berichtet wird, da war das, da war das Kind in der Krippe und da war der Josef und da war die Mutter Gottes und da war ein Ochs und war ein Esel und die Engel sind gekommen. Da tut sich vor unserem inneren Auge sofort ein großes, monumentales Bild auf. Das ist wahrscheinlich, ich drücke mich da sehr vorsichtig aus, bei dem Evangelium, das wir soeben gehört haben, überhaupt nicht der Fall. Hier geht es nicht um Bericht, sondern hier geht es schon um theologisch-philosophische Reflexion dessen, was in dieser Nacht geschehen ist. Es ist ja so, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass dieser Prolog nur in abstrakten Begriffen spricht. Da ist keine Rede von Jesus, da ist keine Rede von Christus oder von irgendwelchen Personen, die da namentlich genannt werden, sondern da ist schlechthin nur von dem Wort die Rede. Was hat so ein Wort für ein Gesicht? Ne? Was ist das so ein Wort? Haben wir ja im Grunde genommen nichts anzuschauen, haben wir ja nichts zu greifen, haben wir ja nichts, was sinnlich wahrnehmbar wäre. Vielleicht hörbar, ja, aber wer hört dann schon hin? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht in dem Prolog darum, einen großen Bogen der Geschichte des ewigen Wortes Gottes, das in dieser Nacht Fleisch geworden ist, einmal zu schlagen hinsichtlich seiner Bedeutung. Und das beginnt dann damit, dass der Prolog uns sagt und damit einsetzt, im Anfang war das Wort. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Grunde genommen können wir das noch nicht einmal so sagen, denn Anfang, das bedeutet ja immer schon etwas Zeitliches. Dieses Wort, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist die zweite der drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die keinen Anfang und kein Ende haben, die einfach schlechthin sind, da sind, ohne sich zu verändern, ohne dass ihnen etwas mangelt, ohne dass man ihnen etwas hinzufügen könnte oder irgendetwas wegnehmen könnte. Gott ist der Einzige, der schlechthin ist. Und das ist eben hier ausgesagt im Hinblick nur auf diese zweite der drei göttlichen Personen. Im Anfang war das Wort. Das Wort war sozusagen im Vater von Ewigkeit her. Und das heißt nach diesem Text, das Wort war bei Gott. Und dieses Wort, das war Gott, dieses Wort ist Gott. Das Kind der heiligen Nacht, das in der Krippe liegt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das so aussieht wie jedes andere Bobbelchen auch, das neu auf die Welt kommt, ist Gott, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Seine Gottheit ist die Qualität seiner Person. Das ist die göttliche Person, die in dieser Nacht nur unsere menschliche Natur angenommen hat, aber keine Person ist als Mensch, sondern als Gott gezeugt und nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Aber dann heißt es auch im Glaubensbekenntnis, durch ihn ist alles geschaffen, wie im Prolog. Durch dieses Wort ist alles geschaffen. Ich sagte gerade, dieses Wort ist seit Ewigkeit im Vater. Und jetzt spricht er es im Anfang. Und damit beginnt dann eigentlich, wenn Sie wollen, erst die Zeit. Erst dann beginnt das, was außerhalb Gottes und es dann neben ihm auch noch gibt. Er spricht dieses Wort aus und erschafft das gesamte Universum durch dieses Wort. Und durch das Wort ist alles geschaffen und nichts von dem, was geschaffen ist, ist ohne das Wort geschaffen. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass es überhaupt nichts gibt, was sozusagen nicht durch dieses Wort geschaffen ist. Wir tun ja immer so, als sei die Welt selbstständig, als würde die Welt sich um sich selbst drehen. Die Welt verdankt sich, dass es sie gibt, ist in dem Schöpferakt des Vaters durch das Wort im Heiligen Geist begründet. Kann man unserer modernen Gesellschaft, die ja alles sozusagen ohne Gott machen will, die nicht nur atheistisch ist, sondern weitgehend antitheistisch, gottfeindlich ist, da hat Gott keine Chance. Die Welt, es gibt nichts anderes, das ist genau die marxistische These, die Materie, so ja, der dialektische Materialismus ist ewig, mitnichten. Aber so vergiftet ist bereits unsere Gesellschaft. Wir sind viel linker, als wir das ahnen, liebe Brüder und Schwestern. Viel mehr von dem dialektischen Materialismus verseucht und vergiftet, als uns das überhaupt bewusst ist. Und wir das überhaupt nur ahnen. Nicht die Materie ist ewig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sondern Gott und sein Wort, das ist ewig. Und das wird vom Vater dann überhaupt erst ausgesprochen. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war und er nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sind ja die ersten Verse aus der Heiligen Schrift, überhaupt aus dem ersten Schöpfungsbericht. Das heißt, Gott setzt das Universum als sein Werk außerhalb seiner selbst durch dieses Wort, indem er einfach nur ausspricht und durch das er es schafft, dieses Universum. Die Welt existiert nicht selbstständig, aus sich heraus und ewig, sondern verdankt sich dem gerade, den sie auf den Tod hasst, von relativ wenigen abgesehen Leuten, nämlich Gott, von dem sie jedenfalls nichts wissen will und von dem sie schon gar nicht sich irgendetwas sagen lassen will. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt, dass das gesamte Universum eigentlich schon in seinem Ursprung die Handschrift dieses Wortes, durch das es geschaffen ist, trägt. Wir Menschen doch selbst, wir sind doch geschaffen als sein Abbild, ihm ähnlich. Darin drückt sich eine ungeheure Fülle aus, aber doch auch die Fülle, die Wahrheit, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir uns selbst ihm verdanken, gerade uns verdanken mit dieser hohen Würde, die jedem Menschen zukommt, dass er Abbild Gottes ist. Die Menschenwürde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hat der Mensch nicht durch eine staatliche Verfassung, auch nicht durchs Grundgesetz, sondern hat er allein durch den lieben Gott. Und der Grund seiner Würde ist das, wovon niemand was wissen will mehr heute, abgesehen immer wieder, die Einschränkung können Sie immer dann dazu mithören, mitdenken, wenn ich das so pauschal sage, von wenigen, die das glauben. Grund der menschlichen Würde ist seine Gottabbildlichkeit und ist nicht ein huldvolles, mildes Almosen irgendeines Staates, der allerdings auch, wie jeder Mensch, Einzelmensch, diese Würde zu achten hat. Man kann auch die Menschenwürde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, keinem nehmen, sage ich ganz deutlich. Wie können Sie jemandem etwas nehmen, was ihm Gott gegeben hat? Sie können das missachten und furchtbar missachten und es wird furchtbar missachtet. Aber sie behalten ihre Würde, weil sie ihre Gottabbildlichkeit nicht verlieren können. Die Gottähnlichkeit schon. Schauen Sie mal, ist das nicht wunderbar? Aber es gibt nicht nur die Menschenwürde, es gibt auch eine. Das sagt noch nicht einmal die Kirche, aber ich sage das jetzt, eine Christenwürde, die eben die bloße Menschenwürde übersteigt, die zu tun hat mit der Gottähnlichkeit, die wir ja verloren haben durch die Erbsünde und die uns erst wieder neu geschenkt wurde, das ist das Sakrament der Taufe. Aber verlierbar geschenkt. Wer gibt denn heute noch was um seine Taufe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Das ist doch nur noch ein Anlass zum Kaffee trinken vielleicht und für ein Familienfest. Nichts gegen Kaffee trinken, nichts gegen Kuchen und Torte, sei Ihnen alles von ganzem Herzen gegönnt. Aber mit Taufe hat das doch nichts zu tun. Das ist die Christenwürde. Christ, erkenne deine Würde, ein Satz aus einer Weihnachtspredigt des heiligen Papstes Leo des Großen aus dem 5. Jahrhundert. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann sagt uns der Prolog, dass dieses in diesem Wort das Leben gewesen sei, war das Leben, es ist natürlich das Leben. Und dieses Leben ist das Licht der Welt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Wort ist das Leben. Auch das Wort Gottes in der Heiligen Schrift ist lebendig. Das ist kein toter Buchstabe, Bibel ist kein bedrucktes Papier. wofür es ja weitgehend gehalten wird. Die meisten Christen gucken ja gar nicht mehr in die Bibel rein, obwohl das lebendig ist. Was sie in der Zeitung lesen, ist nicht lebendig. Das wirkt nicht. Aber das Wort Gottes ist lebendig. Und es ist das Licht, das die Welt erleuchtet. Weil dieses lebendige Wort die Wahrheit der Welt offenbart. Denn in der Finsternis zu sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ohne Licht zu sein, heißt ohne die Wahrheit zu sein und orientierungslos zu sein, wie eben ein Mensch völlig orientierungslos ist und nicht weiß, was hin und vorne, oben und unten, rechts und links ist, in der Dunkelheit. Da sieht er ja nichts. So gilt das auch in diesem übertragenen Sinn. Sein Wort ist Leben und es ist die Wahrheit und es ist das einzige Licht, das die Welt hat. Die Welt hat aus sich kein Licht und ist in die Finsternis abgestürzt, ja, in der Ursünde. Ich habe es heute Nacht gesagt, so wie wir die Welt kennen, so wie wir die Menschen kennen, ist das nicht ursprünglich von Gott geschaffen, sondern es ist schon verdorben alles, die Natur. Die ist abgestürzt, durch die Sünde verdorben. Das sollten wir uns auch bewusst machen, das sind Grunddaten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Wahrheit, die wir wissen müssen, um die Dinge auch richtig einordnen zu können. Ist es vielleicht nicht so, dass sich die Leute so wenig für diese heiligen Dinge interessieren, weil sie diese Grundwahrheiten eigentlich gar nicht kennen? Das ist natürlich notwendig und ein Verkünder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gerade wenn ihm so eine Gelegenheit geboten wird im Evangelium wie am ersten Weihnachtsfeiertag, darf diese Gelegenheit auch nicht versäumen und muss das den Leuten sagen. Nur in diesem Wort, dem Kind von Bethlehem, hat die Welt Leben, Licht und, wie ich gerade sagte, Wahrheit und damit Orientierung. Eine Welt, die den lieben Gott, die dieses Licht, diese Wahrheit, das Leben auf die Seite geschoben hat und arrogant und selbstherrlich meint, sie selbst sei der König und der Oberste und keinem verantwortlich und wisse alles schon am besten, der weiß gar nicht, dass er in der Finsternis ist, aber er ist es total. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schauen Sie mal unsere atheistische, ja weitgehend antitheistische Welt, in der wir leben. Wie weit hat es denn gebracht? Wie weit hat es denn gebracht? Das müssen wir uns noch mal fragen. Gerade wenn wir in der Nacht den Friedensfürsten begrüßen. Wo ist denn Friede? Es bebt doch überall die Erde. Ich meine, das ist jetzt nicht seismologisch. Das mag auch an verschiedenen Orten sein. Ja, ist sogar so. Sondern ganz einfach, was Kriege, Streit, Unversöhnlichkeit und so weiter in diesem Sinne dann eben betreffen. Wie weit hat es denn gebracht? Der Herr sagt in einer Privatoffenbarung, die man ja so gerne belächelt, ich habe es immer mal wieder gesagt, ich sage es auch heute wieder, bevor die Welt sich nicht zu mir bekehrt, mich nicht annimmt, ihr Herz nicht zu Krempe für mich macht und mich in ihn Gestalt annehmen lässt, sage ich jetzt mal ganz weihnachtlich dazu, wird sie keinen Frieden haben. Solange die Welt sich nicht zu mir bekehrt, wird sie keinen Frieden haben. Der Friede der Welt, heißt das, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hängt einzig und allein davon ab, wie sich die Welt mir, diesem armen Würmlein, Gottmensch in der Krippe, gegenüber verhält, ob es mich annimmt oder ablehnt. Und genau davon spricht dann auch wieder der Dialog, der Prolog des Johannes. Er kam in die Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht. Ist das nicht ein schrecklicher Satz? Ist das nicht ein schrecklicher Satz? Da kommt das Licht, da kommt Gott, da kommt das Leben, das göttliche Leben, wohlgemerkt, nicht nur das, die Biologie. Und es nimmt keine Notiz davon. Oder wenige. Die Welt erkannte ihn nicht. Was ist denn da so schrecklich an diesem Satz? Daran ist doch so schrecklich, dass darin ausgedrückt wird, Welt, du bist blind wie ein Maulwurf, aber mehr noch, du bist verblendet. Du hast nur eine Fata Morgana vor Augen, aber du siehst nicht klar. Du hast keine Orientierung. Ich, dieses Wort, bin gekommen, um dir Orientierung zu verschaffen. Ich habe dir schon meine Gebote gegeben. Wozu denn? Dass sie sozusagen die Leitplanken sind auf der Straße deines Lebensweges. Und wenn du zwischen den Leitplanken bist, dann kann passieren, was du willst, dann bist du immer auf der Straße. Und immer auf dem richtigen Weg. Nur wenn du meinst, du müsstest also, fast hätte ich gesagt, Skifahren neben der Piste, dann kann es halt passieren, dass du schwer verunglückst oder sogar dabei dir noch das Knick brichst. Das ist doch eigentlich im Grunde genommen alles einleuchtend. Er war in der Welt, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Das Licht kommt in die Finsternis, aber die Finsternis liebt sich selbst mehr als das Licht. Sind das nicht schreckliche Sachen? Aber das ist unsere Situation, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber wir sollten uns auch eines klar machen. Wenn dieses Wort, wie es dann sozusagen als Unterschrift von Johannes formuliert wird, in diesem wunderschönen Satz, und das Wort ist Fleisch geworden, wenn dann dieses Wort eben in Gestalt dieses kleinen Kindes unsere menschliche Natur annimmt, dann bedeutet das, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass er Hand auf seine Schöpfung legt. Denn das, was er angenommen hat, die wahre menschliche Natur, das ist das Geschöpfliche. Das ist seine Schöpfung, mit der er sich vereint hat. Und das ist kein Raub dieses Kindes, dass er die Welt sich selbst wegnimmt, als habe er darauf keinen Anspruch. Sondern auch da sagt der Prolog, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wiederum ein entsetzlicher Satz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist genau das Thema Herbergssuche. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich habe heute Nacht über diese Herbergssuche ja auch gesprochen habe, das etwas weiter entfaltet und thematisiert. Aber liebe Brüder und Schwestern, das ist doch der Zustand der Welt. Ne? Er ist da und es nimmt kaum jemand Notiz davon, obwohl die ganze Welt Weihnachten feiert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist also diese Groteske, dieses Bizarre schlechthin. Eine Welt, die das Kind, pauschal gesprochen, ablehnt, feiert Weihnachten. Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe, muss ich Ihnen sagen. Hier wird doch das Kind nur noch benutzt, ohne dass man das überhaupt noch merkt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist doch eigentlich eine Blasphemie, so eine Gotteslästerung. Wie kann ich denn Weihnachten feiern und das Kind zugleich ablehnen? Ihren Gans, die können Sie doch auch bei anderen Gelegenheiten essen, da braucht das Kind nicht dazu, auf die Welt zu kommen. Ich will damit nur einmal auf einen eklatanten Widerspruch in unserer Gesellschaft aufmerksam machen, schon seit Jahrzehnten, schon vielen Jahrzehnten. Das interessiert eigentlich keinen. Widersprüche interessieren uns gar nicht mehr. Die Hauptsache ist schön, es hat Spaß gemacht, es war ein bisschen spannend, es war ein bisschen anstrengend, aber morgen ist die Weihnachten dann wieder rum. Ich parodiere das, was Sie alle mehr oder weniger fast wörtlich im O-Ton so hören können. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Kind legt Hand auf seine Schöpfung. Und da ist mir noch ein Aspekt wichtig. Welcher? Der fragt die Welt noch nicht einmal, ne? Das macht er einfach. Ist ja frech sowas. Ne? Uns nicht zu fragen, uns Menschen nicht zu fragen und einfach so zu sagen, das Universum, die Schöpfung zu requirieren für sich, um sie dann auch noch mit sich zu verbinden in einer untrennbaren Weise und das für alle Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man bezeichnet in der Theologie auch dieses Kind, dieses Wort, das Fleisch geworden ist, als die Summa Creatura. Das heißt, dieser Gottmensch umfasst in seiner Person, konzentriert in seiner Person alle Dimensionen des Seins überhaupt, des ewigen Seins wie auch des geschaffenen Seins und drückt ihm den Stempel auf. Und das bedeutet, dass er die Norm ist für die Schöpfung. Er allein ist der Maßstab für gut und böse, für richtig und falsch. Und sonst nichts. Danach hat sich alles zu richten. Das heißt, wer ihn vor die Tür setzt, hat keinen Maßstab mehr für richtig und falsch, für gut und böse. Wir können das nicht den Parlamenten überlassen, ne? Abzustimmen mehrheitlich, was heute mal gut ist und was morgen mal gut ist und was heute mal böse ist und was morgen mal wieder erlaubt ist und das hin und her, das ist ja auch orientierungslos. Er ist die normative Person schlechthin, dieses Wort. Durch das alles geschaffen ist, dass er jetzt an sich gezogen hat. Weihnachten, liebe Brüder und Schwestern, ist der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte überhaupt und der Schöpfungsgeschichte. Wir können das in seiner Bedeutung überhaupt nicht überschätzen. Er ist auch der normative Mensch näher hin. Was authentische Menschlichkeit ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das verkörpert er und nur er und die Immaculata, die ohne und den Makel der Erbschuld empfangene Jungfrau und Gottesmutter Maria. Nur sie allein verkörpern authentisches Menschsein, normatives Menschsein. Und darüber kann man nicht verfügen. Das ist vorgegeben. Und wer darüber verfügen will, legt sich mit dem lieben Gott an und liegt immer falsch. Steht nicht in der Wahrheit, sondern er dient der Lüge. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich komme so allmählich zum Ende. Es ist ja nur einmal Weihnachten im Jahr, man kann so wenig über diese wunderbaren Texte da sprechen, die ja für uns alle Nahrung sein sollen. Dann heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Allen, die nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Blutes, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Sie werden dann verähnlicht werden mit ihm. Denn indem das ewige Wort die Schöpfung angenommen hat in dieser heiligen Nacht, untrennbar, wird schon vorausbedeutet das Ziel, wie es Paulus dann formuliert im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 28, dass Gott alles und in allem ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Gelingen der Schöpfung, man kann es heute gar nicht genug sagen, wo viele Leute verzweifeln und keine Hoffnung mehr haben, keine Perspektive mehr haben und deprimiert sind und so weiter und so weiter. Sie wissen das so gut wie ich. Nein. Die Schöpfung als Ganze wird gelingen. Das deutet sich schon an in der Verbindung, in der hochzeitlichen Vereinigung zwischen Schöpfer und Schöpfung. Die Frage ist nur für den Menschen, und das wird eben da auch ausgedrückt in diesem Satz, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Der Mensch ist allein das Geschöpf im gesamten Universum, das einen freien Willen hat, das befähigt ist, sich zu entscheiden, und zwar nicht, ob er ein Stück Schwarzwälder oder ein Stück Bienenstich isst heute Mittag, sondern sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Das ist die Grundentscheidung. Alles andere ist Nebensache, was da an 100.000 Dingen noch entschieden werden. Für das Kind oder gegen das Kind. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und das sind die, die klipp und klar das Kind nicht etwa auf die Seite geschoben haben, sich dafür nicht interessieren, feindliche Haltung haben, sondern die klipp und klar sich für dieses Kind entschieden haben, die in seinem Licht und in seiner Wahrheit leben und die ihn als die Norm der Schöpfung überhaupt und auch authentischen Menschseins anerkennen und die sich überall da, wo sie abweichen, weil wir ja schwache Menschen sind, dass sie sich zu ihm bekehren. Das ist der Punkt der echten Weihnachtsfreude, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Grund echter Weihnachtsfreude ist derjenige, dass ich immer wieder von dieser Norm, die Jesus Christus ist, abweiche als schwacher Mensch. Sie, ich, draußen die Leute. Aber dass mich das nicht deprimieren muss, nicht verzweifeln lassen muss, sondern dass dieses Kind sagt, bekehre dich zu mir. Dieses Kind gibt uns in dieser Möglichkeit, Nacht die Möglichkeit durch seine Menschwerdung, dass wir uns durch ihn retten lassen. Christ, der Retter, ist da. Ich bin da. Nimm mich in dein Herz auf und ich werde dich vollenden. Und diese Vollendung wird nichts weniger sein als die Vergöttlichung, die das Höchstmaß der Gottähnlichkeit, die so herrlich ist und so wunderbar, dass du sie dir im Traum nicht vorstellen kannst. Das mein Weihnachtswunsch an Sie alle, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Bekehren Sie sich mit letzter Radikalität. Sie brauchen keine Angst zu haben. Lassen Sie sich dann vollenden. Der Herr legt auf jeden seine Hand, der sich unter seine Hand stellt. Amen.